Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Die Produktion des österreichischen Rundfunks Laute Nächte ist ein Hörspiel über eine eigentlich alltägliche Geschichte. Boy meets Girl in einem Club und beide lernen sich näher kennen. Doch was hier zuerst wie eine einfache Geschichte klingt, entpuppt sich schnell als ein vielschichtiges Hörspielexperiment. Denn die Protagonistin Anna ist taub. Und so treffen zwischen ihr und dem hörenden Martin zwei Welten aufeinander. Dieses Zusammentreffen kürte die Jury der Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats September. Wir sind verbunden mit Andreas Jungwirth, der bei Laute Nächte Regie geführt hat. In der Begründung der Jury heißt es, ein Hörspiel über Gehörlosigkeit, das muss man sich erstmal trauen. Wie haben Sie sich denn diese Herausforderung gestellt, das Hörspiel von Autor Thomas Arzt umzusetzen?
Ja, man muss dazu sagen, das Ganze ging von der Idee aus, ein Hörspiel über eine Band zu machen, nämlich über die Band Harz Harz, eine österreichische junge Band. Und der Auftrag an Herrn Arzt lautete, ein Stück mit über zu der Band zu machen. Und es entstand interessanterweise ein Stück über zwei Gehörlose und zwei Hörende, also zwei Freundespaare. Sie haben es schon gesagt, Anna und Martin, die beiden Protagonisten. Das Stück spielt auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wir haben einerseits einen ganz normalen Dialog, den die Jungs miteinander im Club führen. Wir haben die Gedankenstimmen aller vier Figuren und wir haben natürlich das Gebärden zwischen den beiden Frauen, also zwischen Kathi und Anna. Und da fing es schon mal an, dass wir überlegt haben, wie setzen wir das jetzt um? Gebärden hört man nicht. Wir haben dann gesagt, wir orientieren uns mal an den Gedankenstimmen. Also wir setzen das so um, wie wir Gedanken umsetzen würden. Also wir versprachlichen es. Das Entscheidende aber war der Punkt, etwa nach zwei Drittel des Stückes offenbart sich Anna Martin als gehörlos. Und der Thomas Arzt hat zuerst eine Variante geschrieben, wo Anna mit einem Lippenstift auf den Spiegel schreibt, ich höre dich nicht. Und Martin hätte das lesen können. Und wir haben im Vorfeld aus Recherchegründen uns mit einer Gehörlosen und einer gehörlosen Dolmetscherin getroffen. Und irgendwann tauchte die Frage auf an die Gehörlose, wie würdest du das machen? Und sie sagte, ich würde es einfach sagen. Das hat uns erstmal überrascht. Dazu muss man wissen, dass diese Gehörlose implantiert ist und das bietet Gehörlosen die Möglichkeit, sprechen zu lernen. Und mit dieser Sprache, die für uns vielleicht etwas hohl, etwas hölzern klingt, weil die Gehörlosen sich selbst ja nicht hören, haben wir das dann umgesetzt.
Das heißt, die Sprecherin Marie-Louise Stockinger hat dann eine Vorlage bekommen von der Gehörlosen, die es eingesprochen hat und sie hat es dann versucht zu reproduzieren?
Ja, lustigerweise, sie hat sich das im Vorfeld schon überlegt. Wir hatten natürlich auch rundherum recherchiert. Es gibt bei YouTube Videos über Gehörlosigkeit. Es gibt eine sehr schöne Arte-Dokumentation über eine französische Gehörlose, wo man das auch hört, wie die spricht. Und ich habe aber diese Gehörlose gebeten, die hat es dann per WhatsApp geschickt und das klang eigentlich schon sehr ähnlich, was Marie-Louise Stockinger vorbereitet hat. Aber das war natürlich trotzdem eine Hilfe oder auch eine Bestätigung, weil es gibt, wenn man sich als Hörender an so etwas macht, irgendwann natürlich auch den Punkt, dass man sagt, man will jetzt auch nichts falsch machen. Diesen Punkt, finde ich, muss man überwinden, weil man muss auch die Freiheit haben, das so zu gestalten, wie man denkt, dass es für das Stück funktioniert. Aber das hat in dem Fall sehr gut zusammengepasst.
Für Laute Nächte haben Sie ja schon gesagt, dass Sie mit der Band Harz Harz eng zusammengearbeitet haben. Und die Klavierimprovisation stammt ja auch von Johannes Mahndorfer, dem Schlagzeuger der Band. Welche Bedeutung hat denn die Musik in Ihrem Hörspiel?
Da sprechen Sie etwas an, was ein weiterer Punkt war, der uns beschäftigt hat. Was wollen wir als Hörende? Und ich muss dazu sagen, wir haben natürlich am Anfang gesagt, wir machen ein Hörspiel von Hörenden, mit Hörenden, für Hörende. Also die Schauspieler sind Hörende, der Autor war ein Hörender. Das ganze Produktionsteam war ein Hörendes. Ein Punkt war zu fragen, was hören wir jetzt eigentlich im Hörspiel? Hören wir, was eine Gehörlose hört? Also hören wir, wenn wir bei Anna, bei Kathi sind, das, was wir uns vorstellen, dass sie hören würde? Oder müssen wir einen anderen Weg einschlagen? Und wir waren sehr schnell an dem Punkt, dass wir gesagt haben, nein, das können wir nicht umsetzen. Das wollen wir auch nicht umsetzen. Und wir haben gesagt, die Musik spielt manchmal eine emotionale Rolle. Wir gehen natürlich, das halten wir nicht ganz streng durch, aber wir gehen natürlich, wenn wir bei den Gehörlosen sind, ein bisschen in die Bässe. Wir ändern das, wenn Hörende auftreten und so weiter. Aber eigentlich geht es mehr um Emotionalität, mehr um Atmosphäre, als dass man hier den Hörraum einer Gehörlosen umsetzen hätte wollen. Und die Band macht insofern Sinn, weil das Stück spielt in drei Nächten. Es spielt großteils in einem Club, wo eine Band auftritt. Das heißt, wir hatten dann Harz Harz als die Band benannt, die in diesem Club auftritt. Und wir haben ein bisschen der Einfachheit halber, aber auch um ein bisschen eine Struktur reinzubringen, jeder Nacht einen Song zugeschrieben. Und wir hatten einerseits den Song gemischt, so wie er auch im Radio oder welche Plattformen zu hören ist. Und wir hatten die einzelnen Spuren aufgeteilt. Also wir hatten von jedem Song sowohl den Bass, die Synthesizer-Spur, die Gesangsstimme, die Drums und so weiter. Und mit diesem Material haben wir gespielt.
Das Hörspiel startet ja mit einem Lied der Band mit dem Namen Sun. Es gibt diese eine Textstelle, die heißt "You're gonna trip into the wild, no matter where I go, I run." Steckt hier vielleicht auch schon irgendwie eine Handlungsanweisung an den Protagonisten oder vielleicht auch an uns als Zuhörende, Hörende, dass man sich ins Unbekannte
Wir haben natürlich die Songs gehabt. Wir hatten etwa, ich weiß nicht, 10 in die engere Auswahl gezogen und haben dann natürlich die Texte angeschaut und gesagt, wo passt das eigentlich? Ich glaube nicht, dass man während des Stückes sehr viel von den Texten versteht. Also wir mussten es dann immer nachgoogeln, was steht da eigentlich drinnen? Oder beziehungsweise haben die Texte von den Musikern bekommen. Aber ja, wir haben das einerseits natürlich ein bisschen an den Texten orientiert, aber mehr noch an der Atmosphäre, die diese Songs erzeugen. Weil diese Nächte natürlich eine gewisse Dramaturgie haben, eine gewisse Stimmung haben. Also in der ersten Nacht dieses Abtasten, dieses Fremdsein, dann das sich näher kommen und dann letztlich die Entscheidung der beiden, sich miteinander zu beschäftigen, sich kennenzulernen, die Möglichkeiten auszutesten, auszutasten. Wie kann man sich, wenn man aus zwei so unterschiedlichen Welten kommt, aus zwei unterschiedlichen Kulturen, das wird sogar, glaube ich, einmal direkt angesprochen, also wie kann man sich da kennenlernen?
Sie haben es ja gerade selber schon angesprochen, die unterschiedlichen Welten, die aufeinandertreffen. Einmal die Welt der Hörenden und einmal die Welt der Nichthörenden. Und dennoch bleiben wir ja bei einem auditiven Medium und schließen damit ja auch diejenigen aus, die Thema des Hörspiels sind, nämlich die Gehörlosen. Ich habe gelesen, dass Sie im kommenden Frühjahr ein Projekt beim ORF planen, und zwar in der Radiophonenwerkstatt in Wien. Was planen Sie denn dort genau bei der Umsetzung dieses Stücks?
Genau diese Frage, die Sie gerade gestellt haben oder diese Vermutung, die Sie angestellt haben, dass wir natürlich die, um die es in dem Stück geht, ausschließen. Da eine Antwort zu finden, haben wir gesagt, naja, einerseits ja, wir haben das Stück für Hörende gemacht, aber wir wollen es auch Nichthörenden vorstellen beziehungsweise mit ihnen diskutieren. Und die Radiophone-Werkstatt ist eine Reihe, wo wir regelmäßig Features, Hörspiele von Ö1 vorstellen und diskutieren mit Gästen. Und hier haben wir oder werden wir den Versuch machen, dieses Stück in Gebärdensprache zu übersetzen. Das heißt, wir spielen das Stück wie in den anderen Radiophone-Werkstätten auch vor und werden gleichzeitig für jede dieser Figuren eine Gebärdendolmetscherin haben, die das Stück übersetzen. Dazu werden wir allerdings kein Synchrondolmetschen machen, sondern es wird auch dafür eine Art literarische Übersetzung geben. Und ich hoffe, dass sozusagen nicht nur die Texte, nicht nur die Dialoge, nicht nur die Geschichte transportiert wird, sondern dass es Möglichkeiten gibt, auch über den Rhythmus, über Atmosphären und so weiter, also auch etwas von dem Stück, von der Komposition dieses Stückes zu transportieren. Und dann wollen wir natürlich den Text, den Inhalt, die Produktion zur Diskussion stellen und hoffen auf viel gehörloses Publikum und auch hörendes Publikum, um den Text wirklich mit denen auch zu besprechen, um die es in dem Stück doch auch geht, zumindest zu 50%.
Sehen Sie denn noch andere Möglichkeiten, Radio inklusiver zu gestalten?
Naja, was wir hier machen, und da fängt es natürlich an, wir werden das streamen, also wir werden das ins Netz stellen, live ins Netz stellen. Das wäre möglicherweise eine Möglichkeit, die es ja im Fernsehen gibt. Also viele Fernsehsendungen, Nachrichten und so weiter werden ja mittlerweile auch in Gebärdendolmetsch übersetzt. Das könnte man angesichts der multimedialen Möglichkeiten, die das Radio hat, auch da umzusetzen, probieren. man müsste schauen, wo das Sinn macht. Und ich finde es gerade an so einem Beispiel, wenn eine Nachrichtensendung ist, einfach zu übersetzen. Aber was machen wir mit so einem, ich sag mal, fiktionalen Text, einem künstlerischen Produkt, einer Komposition? Wie können wir das übersetzen? Das wäre die Herausforderung. Und das wollen wir mal bei dieser live und gleichzeitig gestreamten Veranstaltung ausprobieren.
Andreas Jungwirth, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gern.